Hörer auch. Das Leben braucht Zugaben. Kaya Molcher ist Köchin, aber auch Mutter. Elia Molcher ist Unternehmer, aber auch Sohn. Kaya Molcher, geboren in Tel Aviv, aufgewachsen in Deutschland, Weltreisende, dann Wahlwienerin, Leidenschaft, Kulinarik. Ihre Küche, eine Mischung aus Erinnerungen, Aromen, Begegnungen. 2009, Gründung von Nemi, ein Familienunternehmen, ein Lebensgefühl. Heute, Restaurants in ganz Europa, Einflüsse aus Tel Aviv, gepaart mit Wiener Bodenständigkeit, Weltküche. Elia Molcher, aufgewachsen zwischen Gewürzen, Märkten, Gastfreundschaft. Unternehmerischer Spirit in die Wiege gelegt. Mit Neni von klein auf verwachsen. Expansion, Innovation, Marke mit Herz. Heute Unternehmer, Stratege, kreativer Kopf. Privat, Familie, Essen, Zusammenhalt. Mutter, Sohn, vereint durch Vision, Geschmack und die Kunst, Menschen an den Tisch zu bringen. Wie war das für euch? Hat das gepasst ungefähr?
Sehr, danke schön.
Hast du den Spirit getroffen?
Ja, absolut.
Cool.
Genau.
Sehr fein. Also vielen, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Fangen wir mit der ersten Frage gleich an dich an, wenn das okay ist. Haya. Neni ist nicht nur eine Marke, sondern auch ein Familienunternehmen. War es immer der Traum, mit einer Familie zu arbeiten?
Nie geplant. Das habe ich auch nie geplant. Ich hätte nie gedacht, dass sie einmal mit mir arbeiten würden. Und umso schöner ist es, heute gemeinsam mit drei meiner Söhne ein Neni aufgebaut zu haben. Aber geplant war es nicht.
Okay. Und bei dir, du bist quasi mit Neni aufgewachsen. War es dir immer klar, dass du auch unternehmerisch mitwirken möchtest?
Also ich glaube, nur mit Neni nicht aufgewachsen, sondern wir haben zusammen Neni gegründet, ja. 2009. War nie mein Plan. Es war eigentlich, ich habe gerade in Deutschland fertig studiert. Und dann hat meine Mutter mich kontaktiert, dass sie gerne ein Restaurant aufsperren möchte in Wien. Und es war eigentlich der Plan am Anfang, meine Mutter zu unterstützen für die ersten Jahre, bis das Restaurant steht und dass ich dann meinen Weg weitergehe und dann eines zum anderen geführt. Und jetzt, 16 Jahre später?
Sitzen wir immer noch
zusammen. Going strong, aber ungeplant, und wir haben dann schnell gemerkt, was für eine Leidenschaft wir alle individuell gefunden haben in der Gastronomie. Und ja.
Okay, jetzt als eigene Erfahrung, ich habe mein Unternehmen gemeinsam mit meiner Frau. Familienbusiness, das ist eine Kombination, die großartig ist, aber auch spezielle Herausforderungen natürlich mit sich bringt. Wo ist denn der Unterschied zwischen privaten und beruflichen Miteinander? Gibt es da einen Unterschied?
Jetzt nach so vielen Jahren ja, am Anfang war es minimal Unterschied. Wir haben auch privat sehr viel über Business, über Neni, über Probleme, über Erfolge, Misserfolge gesprochen. Heute, Gott sei Dank, wo die Familie größer geworden ist und die Schwiegertöchter dabei sind, Sami als Künstler, Nadivi, der nicht mitmacht, haben wir das auch geschafft, das zu trennen zwischen privat und beruflich.
Okay, wie empfindest du das?
Ich glaube, dass Partnerschaften immer schwierig sind, ob jetzt mit der Familie oder wenn man jetzt einen geschäftlichen Partner oder Partnerin hat. Und ich glaube, es gibt bei allem Vor- und Nachteile. Und ich glaube, so der große Vorteil mit einem Familienunternehmen ist, man wird wirklich alles probieren, dass man nicht auseinandergeht. Und in einem Unternehmen gibt es immer sehr gute Zeiten und aber auch herausfordernde Zeiten. Und ich glaube, das war eine Sache, die uns einfach sehr geholfen hat, weil wir als Familie immer zusammenhalten, privat oder im Unternehmen. Und das hat uns eigentlich durch diese schwierigen Zeiten sehr geholfen, einfach diesen Zusammenhalt. Ich glaube, es ist sehr schwer, privat und Arbeit zu trennen. Ich glaube, dass wir jetzt nach 16 Jahren sehr bewusst versuchen, das mehr und mehr zu trennen. Mhm. Das war natürlich, wir waren 16 Jahre ein Start-up irgendwie Unternehmen und jetzt langsam kommen wir dorthin, wo wir auch wieder Zeit für uns finden können als Familie.
Okay. Ja, bei uns ist es am Tisch immer so, dass wir schon Angst gehabt haben, unsere Kinder denken, dass Arbeit nur negativ ist, weil wenn wir beim Essen miteinander über das Unternehmen geredet haben, war es immer nur, das hat nicht funktioniert, da müssen wir noch was machen, da müssen wir noch was machen. Jetzt haben wir uns bewusst dazu entschieden, dass wir auch einmal proaktiv die positiven Sachen hervorheben während dem Essen und so.
Das ist sehr lustig, dass du das sagst, weil das war ein Gespräch, das ich letztens im Interview hatte. Und ich habe auch gesagt, Kinder wachsen sehr oft und das ist die Gefahr, wenn sie klein sind und der Vater sagt, oh, ich muss schon wieder zur Arbeit oder die Mutter ist auch ein Opfer. Lernen die Kinder, Arbeit macht keinen Spaß. Ja, mhm. Also ganz wichtig ist, als die Kinder klein waren, der Sami hat seinen Beruf geliebt. Ich war Hausfrau, ich habe es geliebt. Sie haben uns nie nörgeln gehört oder so Opferrollen gesehen. Und ich glaube, deswegen war das Muster von zu Hause ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich glaube, ich gehe bis heute jeden Tag gerne zur Arbeit ja. Und das haben die Kinder voll mitgekriegt.
Okay, das ist super. Ja. Gibt es dann trotzdem so Momente, wo er sagt, so, Neni hat jetzt Pause, wir sind jetzt bei uns? Also so wirklich, wo er sagt, wo er euch bei der Hand nehmen müsste und sagt, jetzt nicht, jetzt passt der Zeitpunkt nicht?
Also ich glaube, dass hat sich auch unsere Situation ein bisschen geändert. Also ich bin jetzt verheiratet seit letztem Jahr, mein Bruder ist verheiratet, hat ein Kind bekommen ja. Und der andere Bruder ist verlobt und wir haben eigentlich sehr stark auch durch unsere Beziehungen gemerkt, wie sehr andere leiden, weil es immer nur das Thema Neni ja. Ist, ob privat oder in der Arbeit. Und ich glaube auch durch jetzt die Menschen, die mit uns irgendwie in unserer Familie gewachsen ist, haben wir bewusst gesagt, wir müssen es mehr trennen und wir müssen auch wirklich Zeit finden, wo es wirklich nicht um die Arbeit geht.
Okay. Und so jetzt die Dynamik zwischen euch beiden, Mutter und Sohn arbeiten gemeinsam. Hat das eine spezielle Herausforderung? Ist das einfach uneingeschränkt immer nur gut? Gibt es auch manchmal so Sachen, die vielleicht nicht so gut sind? Wie würdest du das jetzt beschreiben?
Ich glaube, jede Beziehung, ich meine, ob es jetzt Elio ist oder Sami ist oder anderen, es ist wie eine Welle, ja? Einmal rauf, einmal runter. Man kann nicht sagen, es ist immer gleich. Mhm. Es kommt darauf an, wie glücklich du jetzt momentan selber bist. Bist du zufrieden mit den Ergebnissen? Es gibt so viele Emotionen, gerade bei einer Familie, wo ich sagen kann, das Wichtigste ist, um deine Frage zu beantworten, für mich ist zu wissen, wie man streitet, zu wissen, wie man nicht verletzend oder unter der Gürtellinie, sondern mit Respekt zusammenarbeitet, aber trotzdem Auseinandersetzungen ja wohl zuhört und auch wirklich Kurskorrekturen machen. Mhm. Nicht immer habe ich recht, nicht immer haben sie recht. Wo finden wir die Mitte? Wir sind vier Partner. Mhm. Wo ist die Demokratie hier? Oder wo können wir einen Weg finden, wo vielleicht einer weniger zufrieden ist, aber dafür sind wir vier.
Mhm. Okay, ja. Wie siehst du das? Kannst du auch fair streiten?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir gut streiten können. Mhm. Aber es ist für mich schon manchmal schwierig, einfach, dass die Arbeit nicht in das Privatleben übertritt. Und ich glaube, dass Jahr für Jahr versuchen wir einfach mehr, dass dann, wir waren immer schon eine Familie, die, egal wie heftig ein Streit ist, danach nehmen uns in die Arme und sagen, wir lieben uns. Mhm. Das haben wir auch von unseren Eltern so gelernt. Aber natürlich gerade die letzten 3-4 Jahren waren für, glaube ich, alle Branchen sehr schwierig. Und da haben wir schon gespürt, dass das schon langsam in unser Privatleben einfließt, weil alle angespannt sind und
ja. Und umgekehrt, wie fließt das in die Marke Neni ein? Ist das was man so als Handschrift dann erkennt, dass das immer Familienbetrieb ist?
Ich denke schon. Ich denke, dass wir, weil wir zu viert sind, einfach uns gut aufteilen können. Und ich glaube, das spüren auch unsere Mitarbeiterinnen. Und dass es wirklich ein Familienbetrieb ist und auch so gemanagt wird und ich.
Ja, Neni ist Family Made. Neni, ich glaube, dass die Leute uns wahrnehmen, immer als Familie. Mhm. Ob es jetzt im Instagram, ob wir posten, wir sind meistens beim Kochen gemeinsam, ob es gestern eine Geburtstagsparty, alle waren da. Man nimmt uns wahr, wirklich Familie. Und ich glaube, was wir auch präsentieren, oft ist auch eine Sehnsucht, dass viele auch eine Sehnsucht haben, wieder Familiengefühl. Mhm. Und das, ich bin ganz sicher, Family Made ist Neni.
Ja, also mir ist das beim Recherchieren aufgefallen, ich habe alle eure einzelnen Profile auch durchgeschaut, überall kann man immer alle Familienmitglieder einmal da fahren.
Jetzt die Frauen, die Kinder, die Babys. Es ist ein reines Balagan. Familie und alles passiert um den Tisch herum.
Ja, weil du es gerade erwähnt hast, Balagan, magst du kurz erklären, was Balagan ist?
Balagan ist das meistbenutzte Wort in Hebräischen. Ich bin aufgewachsen mit Balagan. Balagan ist eigentlich, ich bin ein Balaganistin, ich bin ein bisschen eine Chaotin, aber trotzdem sympathisch. Das ist so ein sympathisches Chaos. Balagan ist kein Schimpfwort. Das ist so eine Charaktersache.
Und gibt es ja bei euch auch zum Essen sozusagen. Ne?
Ja. Wir haben ein Balagan-Menü und das ist genau das, da bekommt man eigentlich die, Entschuldigung, ein Balagan-Menü bei uns ist ein vorgemachtes Menü, wo man wirklich eine Reise durch die Neni-Kulinarik bekommt und das ist, glaube ich, besonders in Europa noch ein bisschen fremd, sondern es gibt nicht die klassische Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, die Sachen werden so rausgeschickt mit einem sympathischen Chaos, also das ohne Reihenfolge.
Richtig cool, ja. Okay, cool.
Genau. Ist auch eine Herausforderung für die Küche, ja, weil ja, die mussten das natürlich lernen, weil sie haben ja genau wie der Elio sagt, Vorspeise, Hauptspeise, so, jeder hat seinen Teller, es ist einfacher manchmal. Hier müssen sie wirklich schauen, okay, der hat jetzt diese Vorspeisen, der andere das, das ist schon eine Herausforderung für jeden Koch, aber auch wieder spannend.
Mhm, und weil du sagst, die müssen das lernen, wer bringt ihnen das bei? Immer noch du?
Wir haben ein Team, also jetzt gibt es zwei verschiedene Abteilungen. In Wien, in den Restaurants bin ich noch ein bisschen so die Chefin. Mhm. Alles andere, was außerhalb Wien ist, ist Elio mit seinem Team zuständig. Also wir haben es komplett getrennt eigentlich zwischen hier Österreich und alles, was außerhalb ist, hat Elio sein Team und er macht das ganze Franchise.
Also wenn jetzt, ich habe jetzt kürzlich entdeckt, weil jetzt, was mich urlaubstechnisch nach Kopenhagen verschlägt, gibt es auch ein Restaurant, das heißt, da hast du dann alles dafür alles gesorgt.
Also ich habe die Abteilung eigentlich erst vor kurzem übernommen, aber ja, ich meine, ich denke, was Onboarding und Einschulungen angeht, ist sehr spezifisch und unterschiedlich. Also wir haben, muss ich sagen, auch das Glück, dass wir viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die schon über 10 Jahre bei uns arbeiten. Also die tun teilweise auch Einschulungen für uns übernehmen. Mhm. Und es ist wirklich ein Familien-Effort. Ich habe zum Beispiel das Neni Prater, wo wir gerade unten parken, habe ich die Einschulungen für das Opening gemacht. Wir haben ein neues Konzept von meiner Mutter mit meinem Bruder Neni am Wasser am Donaukanal, die Einschulungen übernommen hat. Wir haben auch da Unterschiede, was Front of House und Back of House Staff angeht.
Okay.
Aber es ist eine Mischung aus wir als Familie und auch natürlich Management, die jetzt schon auch wirklich solche Sachen übernehmen können.
Ist natürlich in der heutigen Zeit ein Wahnsinn, wenn man sowas hört, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mehr als 10 Jahre da sind. Das ist natürlich
unüblich, ja.
Ein cooles Zeichen. Ja.
Spricht für uns.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Verzeihung, wir hätten jetzt aber nicht.
Hätten wir doch ein Wasser bringen müssen, ne? Egal.
Okay, jetzt haben wir kurz über die Küche im Restaurant gesprochen. Wie schaut es denn zu Hause aus? Gibt es auch irgendwelche Spielregeln, wenn ihr am Esstisch sitzt? Oder?
Also bei uns, bei mir, also Sami und ich, ist ganz kleine Rollenaufteilung. Sami kocht nur Spaghetti und ich alles andere. Also ganz klare Rolle. Er ist auch eine ältere Generation. Damals haben die Männer viel weniger gekocht. Heute, Gott sei Dank, haben wir auch die Jungs so erzogen. Es können, wer eben halt die Leidenschaft hat, der kocht. Ob es ein Mann oder eine Frau oder ein Kind ist, ja. Aber bei uns ist klar, ich koche zu Hause.
Okay.
Also ich kann sagen, strategisch für uns lassen wir uns immer bekochen von unserer Mutter, weil sie einfach so gut kocht. Also gut, da ist sie selbst schuld.
Das legt man wahrscheinlich nicht so leicht ab, oder?
Aber wir haben dann natürlich, da tun wir dann mindestens aufräumen und unterstützen. Ja. Aber nein, sie kocht so toll. Das ist natürlich ein Genuss für uns.
Der Podcast heißt ja aber auch, es geht darum, dass Leute in der Öffentlichkeit für eine Sache bekannt sind, aber auch für was Zusätzliches noch einstehen, so wie in eurem Fall ihr Köchin und Unternehmer seid, aber auch eben diese unglaubliche Familie, die alles gemeinsam macht. Gibt es noch irgendeine Leidenschaft, von der die Leute vielleicht noch nicht so wissen, dass das euch auch total am Herzen liegt?
Ich kann sagen, ich glaube, wir sind aufgewachsen mit vielen Leidenschaften. Jetzt ganz spezifisch, also da ist es natürlich unterschiedlich Person zu Person, aber ich weiß, dass unser ältester Bruder, der bei uns PR und Marketing macht, er ist wahnsinnig interessiert in Kunst, Traveln, ist auch nebenbei ein Influencer. Ich habe eine riesen Leidenschaft, was Basketball angeht, Musik, ich war früher auch Musikant. Also Künstlerfamilie, und das haben wir von unseren Eltern irgendwie, glaube ich, von der Kindheit bekommen, ist einfach Interesse zu haben, Sachen auszuprobieren. Und
ihr seid wirklich, für mich ist das so ein Vorbild für Weltoffenheit.
Ja, ich glaube, wenn du, wo ich und Sami in Israel aufgewachsen bin, wir sind mit Integration aufgewachsen. Mhm. Es kamen damals, als wir in Israel geboren sind, Menschen aus aller Welt und wir haben wirklich alle Kulturen kennengelernt. Und ich glaube, wenn du das als Kind hast, und noch dazu Väter und Vater und Mutter, die viel gereist sind. Und ich dann natürlich dann ja Sami geheiratet habe, 7 Jahren eine Weltenbummlerin war, haben wir die Kinder weltoffen erzogen. Für uns war klar, die müssen mehrere Sprachen sprechen, sie müssen überall leben können. Uns war nicht wichtig, wie gut sie in der Schule sind, sondern wie sind die sozial, wie selbstbewusst sie sein können und Sport und Natur und machen lassen und Bungee und Fallschirm, das war uns wichtiger. Also Weltoffen ist ein Riesenthema bei uns und ja nicht Rassismus und ja nicht abwertend über andere Menschen reden.
Wie war das so für dich aufzuwachsen mit so, sag ich mal, weit gesteckten Grenzen?
Also ich glaube, dass wir natürlich sehr Privilegierte waren und ich bin da natürlich sehr dankbar, dass ich überhaupt so aufwachsen konnte. Aber wir waren in einer internationalen Schule, da bist du schon, also vom Kindergarten. Also das ist schon mal, finde ich, sehr prägend, wenn du einfach schon aufwächst mit so vielen unterschiedlichen Kulturen. Also in meiner Klasse waren Menschen von der ganzen Welt. Mhm. Und wir auch natürlich einfach die Möglichkeiten hatten, in unserer Kindheit viele Plätze der Welt zu sehen. Und ich finde, das öffnet einfach ein Herz. Und umso mehr Kulturen und Menschen man kennenlernt, umso mehr merkt man, wie gleich wir alle sind. Und wie die Werte sind immer gleich. Und ich bin sehr dankbar, dass ich sowas überhaupt erleben durfte. Mhm. Ja.
Cool. Und wichtig war auch, dass die Kinder sehen, wo wir nur konnten, und das haben wir gestern gerade besprochen, Sami und ich, wo wir nur konnten, haben wir auch wirklich immer geholfen. Ob es Gespräche sind, ob das jetzt ein Ratschlag ist, ob das finanziell auch Geld oft geliehen und wo wir gedacht haben, das kriegen wir nie wieder, oder ob wir Flüchtlinge aus Rumänien bei uns zu Hause hatten, für ein halbes Jahr, die gelebt haben. Die Kinder sind damit aufgewachsen. Mhm. Also das Geben, und ich glaube, Gastronomie ist ein gebender Beruf und das prägte auch mein ganzes Leben. Mhm. Ja, meine Mutter war eine gebende Mutter, die auch plötzlich hat mein Vater angerufen, ich bringe 20 Ärzte jetzt mit, wir kochen gemeinsam, wir sitzen. Ich bin so aufgewachsen. Und wenn du so aufwächst, ist das so eine Selbstverständlichkeit für dich.
Voll fein, voll. Cool. Kommen wir zur ersten Rubrik von unserem Podcast. Durch den Tag mit den Molchos in dem Fall jetzt da. Wie schaut denn so eine durchschnittlicher Tag bei euch aus? Mir ist schon klar, dass eure Tage wahrscheinlich super chaotisch und hektisch sind und einmal das Feuer auslöschen, da. Aber so die Quintessenz, wie schaut so wirklich für dich an, Elio?
So 8 Uhr geht mein Wecker, dann snooze ich bis 9. im Endeffekt eigentlich gefüllt mit Termine. Da ich jetzt zum Beispiel das Franchise übernommen habe, das sind 10 Restaurants in Europa. Aber hauptsächlich ist es nicht mehr wirklich jetzt operative Arbeit. Also wir stehen jetzt nicht mehr selbst in den Restaurants. Mhm. Und es ist sehr viel Planung und Management. Und dann irgendwann zwischendurch Zeit finden, um mit meiner Frau Zeit zu verbringen und mit unserem Hund noch spazieren zu gehen.
Ja, cool.
Genau.
Ja, und sonst so Sport oder so, oder sonst irgendwelche Leidenschaften, Musik, kommst noch irgendwas dazu? Oder ist das jetzt
also jeden Mittwoch spiele ich in einem Verein Basketball.
Ah, cool.
Aber es ist wirklich, glaube ich, sehr unterschiedlich. Es gibt bei uns Phasen, wo ich wirklich Tag und Nacht arbeiten muss. Und dann gibt es wieder Phasen, wo wir wieder mehr Zeit haben. Aber grundsätzlich ist jetzt gerade eine Phase, wo sehr viel zu tun ist, was natürlich aber positiv ist. Wir planen gerade neue Restaurants, auch ein neues Deli-Konzept und es bleibt spannend.
Sehr cool. Man sieht es da an, dass du Freude dabei hast. Das ist richtig, richtig cool. Und wie schaut das bei dir aus? Wie ist dein Alltag?
Bei mir, ich bin noch operativ in den Küchen. Ich habe jetzt mal gestern im Nanny am Wasser die neue Speisekarte für den Sommer mit meinen Köchen zusammen gekocht und geschaut. Und der Nurl ist gekommen, hat dann die Fotos gemacht, diskutiert. Also ich bin noch operativ. Ich bin am Prater jetzt auch ein paar Tagen gewesen, auch die Karte. Bei mir ist es sehr, sehr unterschiedlich. Ich reise sehr viel natürlich auch, wenn ich jetzt Fernsehen oder Podcast oder jetzt sind wir in Internoga, haben wir unseren eigenen Stand, wo wir Nanny am Tisch präsentieren für die Supermärkte und dann sind wir auch viel auf der Bühne mit Interviews. Wir haben letztes Jahr das Interfood-Preis bekommen und das war ein Riesengala. Jetzt müssen wir natürlich auch die Nächsten dann wählen. Der Ilan ist mit mir dabei. Mhm. Also viel Reisen. Ich bin eigentlich jeden Tag aktiv, aber ohne Stress jetzt. Also ich habe eigentlich geschafft, die Balance zu schaffen. Ich mache 3-mal in der Woche Sport. Ich gehe schwimmen oder ich mache Pilates. Also ich versuche jetzt, auch durch den Tod meines Bruders, war das für mich so ein klares Signal. Hoppla, jetzt muss ich ein bisschen mehr Zeit auch für mich nehmen. Und leider ist es so, dass man immer so ein trauriges Signal bekommen muss, um ein bisschen aufzuwachen. Und das habe ich jetzt ganz stark, weil ich möchte noch gute 20 Jahre mit meinen Jungs zusammenarbeiten. Mindestens. Und ja, ich habe Lust und deswegen mache ich auch jetzt viel mehr für mich.
Okay, cool. In den großen Städten der Welt, wenn man Nini hört, dann denkt man an eure Restaurants. Ich persönlich komme vom Land und dort ist es oft so, wenn man Nini hört, denkt man an den Hummus aus dem Supermarkt. Was macht den so besonders?
Darf ich das sagen?
Bitte.
Ich bin in, aufgewachsen. Ich sage immer auch ganz oft im Interviews, anstatt Muttermilch haben wir Hummus bekommen. Also Hummus in Israel ist nicht wegzudenken. Ich kann mich erinnern, nach der Schule sind wir immer in einen Falafelstand, Nissim hieß der. Und das erste war eine halbe Pita mit Hummus, Tahina, Falafel, Salate, Kraut. Das ist meine Kindheit. Das ist so, wenn ich daran denke, ich weiß noch den Geschmack, wie es damals geschmeckt hat. Das heißt, Hummus war immer für mich ein, wie bei euch, Tafelspitz oder ich weiß nicht, was Liebtauer. Bei euch so, Liebtauer, genau, ein Aufstrich. Ja. Und was wir geschafft haben, ist diese Authentizität zu bringen. Wir machen nicht jetzt als Österreich jetzt ein Hummus, sondern wir sind damit aufgewachsen, mit zu Hause. Und dann, na klar, für mich war das Wichtigste, Tahina muss die beste Tahina sein. Wo kriegen, also diese recherchieren, wo bekommen wir die beste Produkte? Wir machen die einzigen, die mit Olivenöl ein Hummus machen. Das heißt, Nenni am Tisch hat einen Ruf von Premium Hummus, wo wir auch immer gesagt haben, auch Spar oder wo wir überall sind, da werden wir niemals Kompromisse an Sparsamkeit. Ich werde immer diese Prozent von Tahina geben. Wir werden immer Olivenöl geben. Wir werden immer die besten Produkte benutzen. Mhm. Und das siehst du, eine Spur Leidenschaft und ein aufgewachsen, authentisch. Und das sprühen wir aus, glaube ich.
Ja, okay. Was ist deiner Meinung nach die beste Art, Hummus zu essen?
Oh, die beste Art? Mit Gabel, nie mit Löffel, immer mit ein Stück Pita, mit der Hand wischen. Ich sage es immer, du wischst es, das ist ja auch immer in einem Kreis. Du kannst mit der Hand wischen in den Mund und nur genießen. Und ich will dir eine ganz süße Anekdote sagen.
Ja, gerne.
Und dann gebe ich dann Elio weiter. Wir haben ein Enkelkind. Und das Größte, der wurde gestillt. Bis jetzt, er wird gestillt. Er ist 2 Jahre alt. Das größte Herausforderung war für mich, wie ist denn Eli, wenn er das erste Mal Hummus isst? Mhm. Und wir haben ihm das erste Mal Hummus geben dürfen, weil er wird sehr gesund ernährt. Ja. Kein Salz, kein das. Und jetzt durfte ich ihm einen Hummus geben. Er nimmt es mit dem Finger, nimmt es in den Mund und sagt ein Wort. In Hebräisch od, das heißt noch. Und da war er ein Molcho-Kind. Er hat die Prüfung bestanden.
Okay.
Das ist für uns schrecklich, wenn jemand in unserer Familie keinen Hummus mögen würde.
Okay, was ist deine Lieblingsart, Hummus zu essen?
Ganz klar, mit einem Pita-Brot und das muss man schmieren. Also ein Hummus ohne Pita-Brot ist...
Und den klassischen Hummus, also...
Ja.
Also nein, das ist da, also für mich ist es mit unser Chili Kräuter Pesto. Das ist, also ich liebe es scharf zu essen.
Ja.
Aber
okay.
Jede Topping passt.
Jede Woche habe ich einen neuen Favoriten. Einmal rote Rüben, einmal Curry.
Cool. Nene, Restaurants gibt es mittlerweile
13
überall in Europa verteilt. Also das heißt, es geht raus in die weite Welt. Gleichzeitig ist es ja das Familiäre. Mhm. Was macht das aus? Also wie behält man das Familiäre bei, wenn man so expandiert, wie ihr das macht?
Also ganz klar, erstens einmal auch mit Branding und Marketing. Aber auch wenn es sich sehr kitschig anhört, wir haben es immer so gesehen, dass alle, die für Nenni arbeiten, so eine erweiterte Familie sind. Und das versuchen wir, also wie, wenn wir ein neues Restaurant aufsperren, das Erste, was wir machen, ist den Küchenchef nehmen und Restaurantmanager und fliegen nach Tel Aviv. Haben das nicht bei allen geschafft, weil wir jetzt leider durch den Wachstum, aber wirklich viele, damit sie einfach mal spüren, wo sind unsere Roots her, wie ist unsere Mutter aufgewachsen. Wir machen Workshops in Wien, wo sie dann auch wirklich uns kennenlernen als Familie. Mhm. Wir reisen sehr viel zu den Restaurants und wir müssen sagen, da verlassen wir uns einfach auf die Menschen, die dann in den Restaurants arbeiten, dass sie einfach das weitertragen und diese Atmosphäre und dieses Feeling.
Mhm. Cool. Was war so jetzt der größte Meilenstein auf dieser Reise für euch bis jetzt da? Gibt es sowas?
Ich würde sagen, die Supermärkte, ne? Weil wir haben ja null Erfahrung gehabt und die sind auf uns zugekommen. Was wir auch sagen können, wir haben niemals geplant. Wir haben geplant, Nenni am Naschmarkt. Und wir haben geplant, die helfen mir ein halbes Jahr, ein Jahr und dann machen sie, was sie wollen. Es ist anders gegangen. Das heißt, in unserem Beruf müssen wir unglaubliche Flexibilität zeigen. Jetzt kommt ein Spar zu uns. Wir haben ein Restaurant, null Ahnung von Produktion. Und die fragen, wir wollen eure Hummus. Und jetzt bist du da, du hast ein Restaurant, auch als Quereinsteiger. Ein Jahr später kommt schon der Spar. Was haben wir gemacht? Nach dem Schluss von Nanny um 11 Uhr die Tische zusammengestellt, händisch gefüllt und ein Spar bekommen. Und so hat sich das entwickelt. Das heißt, ich glaube, wir sind keine Menschen, die jetzt einen Businessplan jetzt vorbereiten und das. Wir haben auch Nanny mit einem Plan von einer Künstlerin in der Bank gegeben und haben eine Idee verkauft und nicht mit einem Scream und was weiß ich, Business, Zahlen. Haben wir nie gemacht. Vielleicht ist das richtig, vielleicht ist das falsch. Wir haben es glücklicherweise so geschafft. Okay. Heute frage ich mich noch.
Also ich glaube, wir machen Businesspläne, sie weiß nur nicht davon, weil das übernehme ich und mein Bruder.
Jetzt schon seit langem. Aber damals nicht.
Stichwort Businesspläne. Bei meinen Recherchen bin ich auch auf Quetsch gestoßen. Mhm. Erzähl uns doch bitte, was es damit auf sich hat.
Ehrlich gesagt, ich habe vor, 5 bis 6 Jahren auch eine Leidenschaft zum Kochen entdeckt durch YouTube eigentlich.
Okay.
Weil einfach ein paar YouTube-Köche.
Was sind deine Lieblings-YouTube-Köche?
Maddie Madison. Mhm. Ich weiß nicht mal die Namen. Es sind oft dann einfach wie Not Another Cooking Show.
Ich liebe das
zum Beispiel.
Aber da gibt es endlos
viele. Und ich habe eine riesen Leidenschaft für Streetfood. Mhm. Und nicht nur YouTube-Kanäle, die Rezepte zeigen, sondern auch einfach die Streetfood in der Welt präsentieren. Mhm. Und ich bin da irgendwie so auf Smashburger gestoßen und hatte dann irgendwie, ich weiß nicht warum, bis heute, warum ich mir gedacht habe, dass ich noch mehr Zeit habe, was Medien in Anspruch nimmt. Ja. Aber nein, ich bin sehr stolz. Ich habe jetzt also Quetsch vor 3 Jahren geöffnet und ich wollte einfach das nach Wien bringen. Mhm. Und ich glaube, damals, wo ich aufgesperrt habe, war ich und noch 2 andere, die Smashburger gemacht haben. Ja. Heute, glaube ich, gibt es 100 Smashburger-Konzepte.
Ja, okay.
War eine Leidenschaft.
Und warum hast du das alleine gemacht und nicht im Familienbetrieb sozusagen?
Ich glaube, erstens einmal war es für mich auch wichtig, etwas irgendwie von Anfang bis Ende mal alleine zu kreieren. Mhm. Ich glaube, das war auch, so eine Entwicklung für mich, die ich durchgehen wollte.
Ja.
Ich glaube, wir tun in der Familie gegenseitig uns sehr fördern, unsere Leidenschaften nachzugehen und unterstützen uns sehr. Also ich hätte das niemals machen können, hätte ich nicht die Unterstützung von meiner Familie bekommen, die gesagt haben, du nimm dir mal ein Jahr, um das aufzubauen. Mhm. Genauso wie unser ältester Bruder seine Leidenschaften nachgeht, er hat Nomad Modern, er macht mit seiner Frau, machen sie maßgeschnittene Hüte. Mhm. Unser jüngerer Bruder entwickelt sich jetzt zu einem Speaker und ist dann auf Bühnen und ist ein Wahnsinn, wie er da in Entwicklung. Mhm. Ich glaube, einfach gegenseitig versuchen wir uns einfach auch zu pushen, alles auszutesten.
Und wie geht's dir da dabei?
Das kannst du nur schaffen, sehr gut, weil ich bin sehr stolz darauf. Das ist ein Thema, das nicht jede Familie schafft, einen ein Jahr zu geben, ein Freizeit und trotzdem ein Gehalt zu bekommen. Also das ist schon nicht mir, das sind die Brüder gegenseitig, ja, mhm, die sich unterstützen. Das ist einer der größten Stolz, den ich habe in der Erziehung, wie die das geschafft haben, nicht greedy. Greedy ist so geldgierig und mehr und wenn du nicht arbeitest, kriegst du nicht dein Gehalt, wir kriegen mehr. Das haben sie nie gehabt. Und ich muss dir ehrlich sagen, das ist für mich das Größte, was jetzt passiert hier in dem Familienbetrieb. Was die wirklich gönnen. Gönnen. Und das haben sie auch bei mir und Sami. Sami war der Star, ich war damals die Mutter und ich habe ihm gegönnt, seinen Erfolg. Heute bin ich mehr in der Öffentlichkeit, heute gönnt mir der Sami mehr. Mhm. Das heißt, das kriegst du auch von zu Hause mit. Aha. Wenn ein Mann eifersüchtig ist auf eine Karriere von seiner Frau, ich sage immer bei jedem Vortrag, den ich halte, und ich mache sehr viel für Frauen, sage ich, das Erste, seid ihr glücklich mit eurer Partner. Gönnt ihr euch euren Erfolg. Wenn nicht, lasst euch gleich scheiden. Er wird es nicht ändern. Sag ich jede, so fange ich an mit Vorträgen. Wenn Frauen von mir wirklich hören wollen. Weil er wird sie, wenn jemand nicht gönnt, wird er auch später nicht gönnen. Er wird immer schlimmer. Der Charakter wird noch schlimmer.
Mhm, mhm. Ja, da habt ihr es ja richtig gut hingekriegt mit euren Jungs, würde ich sagen, oder? Muss man wirklich, ja, ganz groß.
Der Weiß ist hier.
Was war da das große Geheimnis? Habt ihr frühzeitig angefangen, ihnen genügend Taschengeld zu geben, damit sie ja nicht finanziell irgendwie zum Streiten kommen? Oder wie hat sich das ausgewirkt?
Ich weiß nicht. Nein, Taschengeld und so weiter. Ich weiß nicht. Taschengeld weiß ich gar nicht, ob wir sowas gegeben haben überhaupt. Aber wie haben wir das geschafft? Ich meine, ich sage, Wahrnehmung, jeder einzelnen Kind, Liebe, Vertrauen geben. Wir haben das nicht gemacht, wir haben das untereinander. Weißt du, wir sagen das ganz oft, wir haben ein Haus. Mhm. Wir haben gekauft ein Haus, bevor die Kinder zur Welt kamen. Und ich wusste, das wird ein Haus, wo ich Kinder haben werde. Ja, 7 Jahre später habe ich es erst bekommen. Aber das Haus hätte für jeden ein Zimmer gehabt. Wir haben alle Kinder in einem Zimmer gelassen. Sie haben untereinander viele Konflikte selber geschafft zu lösen. Wir waren nicht immer da für Konflikte lösen. Sie haben dadurch, dass sie so eng miteinander waren, und es sind 4 verschiedene Charaktere, haben die, erst mit 11 ist der Nurel hat das, sein eigenes Zimmer bekommen. Das heißt, sie haben gelernt, miteinander Konflikte zu besprechen, zu streiten, wieder fröhlich, wieder, das haben sie selber geschafft. Mhm. Nicht einmal wir haben das. Ich weiß nicht. Es ist sehr schwer für mich zu dir.
Wie war das aus deiner Perspektive?
Ich glaube, ja, es war wirklich einfach, wir haben immer sehr viel Liebe, Zuneigung und einfach Aufmerksamkeit bekommen. Und ich kann mir nur gut vorstellen, dass jedes Kind so ein Bedürfnis hat, dass man wahrgenommen wird, dass man, und ich glaube einfach, meine Eltern haben sehr viel richtig gemacht und da bin ich so dankbar. Und ich hoffe nur, dass sie das mit meinen Kindern so machen kann, aber das genaue Geheimnis weiß ich nicht. Okay. Viel Liebe.
Ja, okay.
Ja, ja, ich sag dir ein Beispiel. Gestern habe ich Geburtstag gehabt, ja. Und ich wollte nicht feiern wegen dem Tod meines Bruders und so. Und die Familie war wirklich Family wieder. Das ist eigentlich, wo ich mich am glücklichsten fühle. Heute, wo ich älter bin, ist für mich das Wichtigste Familie und Freunde. Schau, Karriere kommt und geht. In 10 Jahren, wenn du tot bist, niemand redet über dich. Aber die Familie, die Werte, die du weitergibst. Ich bin jetzt Oma geworden. Mit Eli so konzentriert, bewusst als Oma da zu sein und nicht zwischen Tür und Angel. Das macht so viel aus. Und gestern, die Kinder haben mich gefragt, was wünschst du dir? Und ich habe ihnen gesagt, Nadiv ist der Einzige, der nicht im Betrieb ist. Und er kämpft um sein Leben. Er ist Schauspieler in L.A. Und er verdient noch nichts. Und ich habe gesagt, weißt du, das, was ihr für mich ausgeben würdet, würde ich gerne in Nadiv geben. Das ist wieder Familie. Mhm. Vielleicht gibst du das auch vor. Die Kinder sehen, ich bin nicht für mich, ich möchte lieber was abgeben. Mhm. Das ist Erziehung vielleicht.
Mhm. Schön.
Unterbewusst.
Ja, schön.
Hast du toll gemacht.
Kulinarik ist ja auch immer ein bisschen so ein Spiegel der Gesellschaft und der Geschmack verändert sich der Leute. Nehmt ihr das wahr? Wohin verändert sich Geschmack und wie reagiert ihr darauf?
Schau, ich glaube, weil ich jetzt die Kulinarik, sorry, der Elio jetzt auch, wir können eigentlich beide antworten, er wird vielleicht was anderes antworten, aber die Levante Küche, die jetzt so modern ist, ja, das ist eine Küche, wo mediterran, die jungen Menschen wollen nicht mehr so fett und schwer und die trainieren mehr, sie wollen geistig wach sein. Die Küche, die wir anbieten, ist die Tel Avivian Küche. Ja. Und ich nenne uns immer nicht die Middle East. Middle East ist mehr Palestine, Jordanien, Persien, Irak, tolle Küche, ich liebe. So viel Einflüsse davon, ja. Aber durch die Einwanderungen aller Juden, die damals nach dem Zweiten Krieg nach Israel kamen, wie meine Eltern aus Rumänien, habe ich gelernt, wir können so viel kombinieren. Ob das jetzt die Äthiopier gekommen sind mit der Tahina aus Äthiopien, Sesam, oder ob das der Wiener Schnitzel ist. Die Wiener Juden kamen nach Israel. Ich bin mit Wiener Schnitzel aufgewachsen. Mhm. Das heißt, wir können in unserer Küche ganz viel Flexibilität zeigen und immer wieder neue Überraschungen. Weil jedes Mal kommt noch ein Schwung nach Israel. Mhm. Jetzt kommen die Russen, jetzt kommen die Ukrainer, jetzt kommen... Und das macht es spannend. Okay. Und ich glaube, das ist auch ein Teil unserer Erfolg, dass wir nicht eine Linie, nur italienisch oder nur orientalisch oder nur österreichisch, sondern eklektisch.
Man merkt das ja auch auf eurer Karte. Also mir ist gestern beim Durchschauen auch noch aufgefallen, bei den Nachtischen sind dann so Sachen dabei wie Creme Brûlée oder Sticky Toffee, was ja eigentlich was Britisches ist. Ne?
Also ich denke mir, dass so Menschen sind Gewohnheitstiere und man merkt das auch so. In Wien ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis und Offenheit zu unterschiedlicher Cuisines und Geschmäcker als jetzt am Land. Und ich denke doch, gerade jetzt, da die Welt sich mehr mischt, was ich was Wunderschönes finde, umso offener wird auch die Kaufkraft zu unterschiedlicher Kulturen und Geschmäcker. Und auch besonders durch Internet und dass wir jetzt die Menschen so verbunden sind. Und ich denke, man merkt schon, dass Nein, ich mir so gefühlt vor 10 Jahren hätte noch niemand Koriander gegessen und jetzt schon 20% der Bevölkerung, also schon ein Win für uns. Aber ich glaub, man merkt auf jeden Fall mindestens bei uns, die Leute kommen auch und haben Interesse und wollen ihr Palett erweitern und sind offener.
Mhm. Ja. Ja, okay. Ich glaube, du musst auch authentisch sein. Du kannst jetzt nicht Pizza, Chinesisch und Österreichisch geben. Ja? Wer sind wir? Ja. Wie sind wir aufgewachsen? Und wenn du authentisch bist und das, was du auch zu Hause gekocht hast, auch in deinem Restaurant, und natürlich, wir entwickeln uns enorm weiter. Elio bringt wieder neue Perspektiven rein. Ilan, der auch viel Reis, bringt wieder neue. Wenn du nicht sagst, ich bin nur die Einzige, die jetzt diese Essen entscheidet, sondern ich bin offen auch für andere Ideen. Wir haben jetzt einen Tobias, der auch mit uns arbeitet, der mit mir wirklich viele Jahre oder mehrere Jahre auch gearbeitet hat. Mhm. Wir geben ihm noch mehr Freiheiten. Wenn du sagst Crème Brûlée, das hat unsere Chefkoch hier in Prater. Er wollte Crème Brûlée. Mhm. Ich kann jetzt sagen, nein, das passt nicht zu meiner Karte, aber ich demotiviere. Mhm. Natürlich musst du auch deine Köche auch einen sagen. Toffee ist von Elio. Mhm. Ja, mit diese, und dann die Tahina Creme Karamell kommt wieder von mir. Das heißt, es ist eine Mischung. Und du musst auch respektieren, dass du nicht alleine hier die Entscheider bist. Und das ist natürlich auch ganz wichtig in einem Familienbetrieb. Mhm. Ich bin nicht die Einzige, weil ich älter bin, die Entscheiderin bin. Ich lerne jeden Tag von meinen Söhnen und ich hoffe, dass sie jeden Tag von mir lernen. Und wenn du da offen bist und offen auch für Technik, die ich nicht gekannt, was war für mich Instagram? Nie. Was ist KI? Ich lerne das, weil ich offen bin, weil ich neugierig bin. AI, künstliche Intelligenz. Ja. Oder AI, ja. Ist egal, aber auch dafür bin ich offen. Ja.
Aber wenn ich vielleicht noch nur dazu was sagen kann, ich glaube, wir merken manchmal schon Schwierigkeiten in der Kommunikation von unser Konzept, weil man tut oft so viele Cuisines, da weiß man genau, was die Speisen, wie sie ausschauen sollten. Mhm. Also wenn ich jetzt italienische Küche oder die marokkanische Küche oder besonders auch im Middle East, die türkische Küche und libanesische, Tel Aviv, das ist so ein Melting Pot von Kulturen. Es ist sehr ähnlich wie London oder New York. Und wenn ich jetzt ein Konzept aus London, würde ich mir nicht nur erwarten Fish und Chips und Sticky Toffee. Ja. Und das ist oft, was wir, es ist so das Schöne irgendwie, weil unsere Küche ist so eine Tel Avivian-inspired Küche. Mhm. Und alle, die in Tel Aviv waren, da sieht man und man spürt diese Mischung von Kulturen. Mhm. Und da entsteht fast so eine neue Küche, die so ein Balagan ist, die wirklich so ein sympathisches Chaos. Und deshalb dürfen wir uns alles erlauben bei unserer Karte.
Für mich gibt es wirklich, also in Tel Aviv, wenn du heute bist, kulinarisch kommen alle Chefs heute von der ganzen Welt.
Weil du es vorher erwähnt hast, den YouTube-Köche. Ich bin auch großer Fan und eben auch von diesem Not Another Cooking Show.
Ja.
Da kommt zufälligerweise das Lieblingsrezept meiner Frau her, nämlich die Spinwheel Lasagne. Ich weiß nicht, ihr das kennt. Diese aufgestellte Lasagne, mit die Blätter so eingedreht sind.
Absolut, ja.
Unvorstellbar prinzipiell, dass man das im klassischen italienischen Restaurant oder so kriegt. Aber es ist einfach eine neue Interpretation. Das hat so viel Spaß gemacht, das zu kochen für mich auch mit frischen Lasagneblättern.
Du musst es auch die Länge kannst du machen, wie du willst.
Genau. Und jedes Mal, sie freut sich drauf, wenn ich es koche. Und das kommt unglaublich gut.
Deswegen kochen die meisten Lasagne klassisch, weil du hast nur die kleinen Lasagneblätter.
Genau.
Du musst schon deine eigenen Lasagneblätter machen.
Richtig.
Und das macht es natürlich aus.
Ja. Wenn ihr ein völlig neues Projekt in eurem Leben machen würdet, außerhalb von Gastronomie, was wäre das für euch?
Neues Projekt außerhalb Gastronomie. Puh. Ehrlich gesagt, vielleicht wirklich in Richtung Musik. Meine Frau ist auch eine tolle Sängerin. Mhm. So Musik produzieren. Wäre ich ein Kopf größer, dann natürlich NBA-Spieler, weil mein Skill ist da. Es ist nur leider die Höhe, die mich abhält von der NBA. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eine Sache, die ich schon, ich merke das auch mit jüngeren Menschen, jetzt kann man nicht pauschalisieren, aber ich habe irgendwie, wir haben so viel Leidenschaft von meinen Eltern bekommen und ich und meine Brüder. Ich glaube, wir hätten nie ein Problem, wirklich zu überlegen, hey, das sind tausend Sachen, die uns Spaß machen kann. Ich glaube, was wir gelernt haben, ist, es gibt keine Abkürzungen und nichts macht Spaß am Anfang. Es gibt immer diese Phasen. Am Anfang hat man so diese Passion und dann merkt man, damit man was erfolgreich macht, muss man sehr viele Stunden investieren und es ist nicht immer lustig und dann umso mehr Zeit man investiert, irgendwann kommt dann wieder diese Freude, weil man dann einfach da wirklich das perfektioniert hat und ich habe eine Riesenleidenschaft, was Filme und Dokumentationen angeht. Ich könnte mir vorstellen, sowas zu machen oder Podcast, Marketing. Es sind tausend Branchen, die mich interessieren würden.
Haya, wenn du so eine kluge, reflektierte Antwort hörst, wie geht's dir da damit?
Oh, ich sag dir, du hast vier Kinder. Wir haben vier Kinder und die Kinder haben auch Phasen im Leben. Und nicht immer leicht, ja. Also, das sind pubertierende Sachen oder, und wenn ich dann den Elio höre, der auch seine schwierige Phase hatte und wir haben dann auch eine Zeit lang uns auch ein bisschen entfremdet, wenn ich ihn heute höre, Elio ist angekommen. Elio ist zufrieden mit sich selber. Elio ist glücklich mit seiner Beziehung. Elio ist heute ein anderer Mensch, wie er vor 5 Jahren war. Heute haben wir, und das habe ich auch gesagt von Anfang an, eine Ehe oder eine Familienbetrieb ist wie Welle. Und wenn du mit den Wellen gehst und keine Angst vor der Tiefe hast und die Basis ist da, dann sage ich heute, wir haben es geschafft. Mhm. Wir haben geschafft, weil jeder respektiert jeden. Und das ist das Allerwichtigste, miteinander wirklich zu kommunizieren, nicht auch immer zu überzeugen, das ist gut oder das ist falsch, sondern für dich ist das gut, für mich ist das vielleicht nicht so gut, aber finden wir einen Nenner. Mhm. Also wenn du mich fragst, ich bin sehr stolz.
Mhm. Danke.
Fein. Dein letztes Kochbuch war zum Thema Italien. Mhm. Warum gerade Italien?
Weil Italien ja auch die mediterrane Küche ist, ja. Ich liebe italienische Küche. Ich liebe die leichte Küche. Italien ist für mich eine gemüselastige, leichtere Küche. Mehr mit Olivenöl, weniger. Die französische ist nicht meins. Mhm. Wäre auch nicht meins, würde auch kein französisches nennen. Aber Italien passt zu mediterran, zu Meer. Ich liebe das Land und ich fand diese Kombination zwischen der Levante und die italienische fantastisch. Mhm. Genau wie du gesagt hast, diese Lasagne mit den Blättern, würde ich nicht mit einem Bolognese, ich würde mit Ramschuka orientalische Gewürze reingeben. Du kannst Küchen kombinieren und da, von dort komme ich her. Ich komme von Tel Aviv und ich habe gelernt, meine Mutters Krautroulade auf Middle East oder auf Levant umzuwandeln. Mhm. Anstatt Schwein, Lamm. Anstatt schwer mit Fett oder Pancetta oder Fett, habe ich das weggelassen. Also diese Kombination ist genau wie für mich Levant und Italienisch. Mhm. Es ist ein tolles Buch, noch dazu einen Monat unterwegs, mit Nuriel, der alles fotografiert hat, mit meinen zwei besten Freunden, die den Text geschrieben haben. Was kannst du dir mehr wünschen? Ich meine, das ist jetzt meine Zukunft. Gibt's, Reisen, Essen, ja. Menschen kennenlernen.
Gibt es ein nächstes Projekt, wo du sagst, das soll das nächste Thema werden? Weißt du
ja,
was?
Ich glaube, das nächste, was mich reizen würde, ist die türkische Küche. Mhm. Die jüdische türkische Küche ist ein Wahnsinnsküche. Und Griechenland. Die beiden sind so Länder, die ich bestimmt noch Bücher rausbringen werde.
Wie schaut es bei dir aus? Würdest du auch gerne ein Kochbuch rausbringen?
Steht jetzt nicht auf meiner Liste, muss ich ehrlich sagen.
Die Idee ist da.
Aber... Who knows?
Okay.
Da kann man wirklich bei uns sagen, who knows. Das ist genau ein Satz, wo du uns fragst, wer weiß, was kommt.
Ja. Jetzt stellt euch vor, eure Restaurants laufen alle perfekt. Eure Familien sind versorgt, alles ist erledigt, ihr habt nichts zu tun. Keinen Stress, kein gar nichts. Wo findet man euch dann, was macht ihr dann?
Am Basketballcourt.
Okay.
Indien, Yoga Retreatment oder Reisen.
Okay.
Ja.
Mit der Familie, Freunde.
Ja.
Und hauptsächlich auch trotzdem in Restaurants, weil wir, das muss man schon sagen, wir lieben Essen und wir lieben einfach.
Lieben das, was wir machen.
Das, was wir machen.
Ja, cool.
Ja.
So, dann kommen wir jetzt zur Abschlussrubrik. Was sehen, was hören, was lesen. Inspiriert von den drei Affen, die sie eben wahlweise die Augen, die Ohren oder den Mund zu halten, hätte ich jetzt gern von euch jeweils eine Empfehlung. Was sollte man unbedingt einmal angeschaut haben?
Dokumentationen. Also meinst du angeschaut überhaupt allgemein?
Frei. Kannst du sagen.
Ja, Länder bereisen, nicht bleiben auf einem Fleck. Mhm. Kulturen, andere Kulturen kennenlernen.
Mhm. Und bei dir?
Schwierig, on the spot. Was sehen, würde ich mal sagen, Schindlers Liste,
okay, ja.
Weil es einfach sehr aktuell gerade ist und ich glaube, es ist einfach immer wichtig, von unserer Vergangenheit und Geschichte zu lernen. Mhm. Lesen, muss ich leider zugeben, ich lese leider nicht genug und es ist etwas, was ich in Zukunft, das glaube ich, eine Leidenschaft, die ich noch finden muss, aber ein Buch, was... ich schon vor einer langen Zeit gelesen habe, das immer bei mir geblieben ist, ist Sophies Welt. Das ist ein philosophisches Buch. Und gehört ganz klar diesen Podcast, würde ich sagen.
Cool. Was hast du noch in der Kategorie, was sollte man unbedingt angehört haben?
Ich würde sagen, Podcast, schau, ich schaue mir ganz oft Talkshows an, jetzt gerade politisch, ja. Man muss sich engagieren, man muss nicht blind sein und nicht zuhören, man muss einfach up to date sein. Also mich momentan interessieren, also ORF auch, muss ich jetzt auch, die Zeit im Bild, Dokumentationen, Talkshows, Lanz, ich höre mir das jetzt alles an. Mhm. Ich will auf jeden Fall wissen, das ist auch in unserem Beruf sehr wichtig. Was passiert mit der Zukunft? Mhm. Was passiert mit Wirtschaftskrisen? Wie schaut die Zukunft da? Was passiert mit unseren Enkeln? Also wirklich wachsam sein, nicht jetzt sagen, mich interessiert gar nichts, sondern wirklich zu sagen, was ist jetzt momentan die wichtigen Sachen? Was der Elio sagt, heutzutage habe ich das erste Mal seit 45 Jahren Angst vor Antisemitismus. Mhm. Angst um meinen Enkel. Angst um meine Kinder. Ich bin kein Opfer. Ich bin eine Israelin, die stolz ist, in Israel geboren zu sein, die stolz ist, jüdisch zu sein. Ich will kein Opfer mehr sein und ich werde kämpfen gegen das, was jetzt langsam rauskommt. Mhm. Und das sehe ich jetzt ganz bewusst. Das ist ein Riesenbewusstsein für mich.
Starke Schlussworte, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank für das unglaublich spannende Gespräch. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Haben wir wieder was gelernt. Recht herzlich Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao.
Ciao, danke auch.
Danke. Danke. Schöne Fragen, tolle Fragen. Ja. Sehr spannend, ihr macht das großartig.
Vielen, vielen Dank.
Ja. Danke.
Cut. Das Pod, deine Podcast-Agentur.